Sie hören jetzt SWR1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Die Zahl der Verkehrstoten sinkt. Im vergangenen Jahr kamen 2724 Menschen ums Leben, der niedrigste Stand, seit es diese Statistik gibt. Allerdings ist die Zahl der getöteten Radfahrer gestiegen. Klar, Radfahren wurde immer populärer. Bei E-Bikes und Pedelecs sind die Unfälle besonders heftig. Jana Heimel ist leidenschaftliche Radfahrerin. Und zwar so sehr, dass sie ein Forschungsprojekt gestartet hat. Sie möchte Berufspendler vom Auto aufs Rad bringen. Die Professorin für International Business an der Hochschule Heilbronn war am Montag zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Ein Thema, das Aggressionspotenzial von Auto- und Radfahrern.
Ich glaube, die geben sich beide nicht viel. Tatsächlich, also das ist auch, was ich wirklich sehr bemänge, hierzulande, insbesondere in Stuttgart und Großraum Stuttgart, dieses Aggressionspotenzial auf beiden Seiten. Ja, und das muss sich ändern. Ja,
haben Sie eine Erklärung für dieses Aggressionspotenzial?
Kann natürlich auch wieder auf die fehlende Infrastruktur zurückfallen, vor dem Hintergrund, wir müssen uns alle den wenigen Platz teilen. Ja? Und da gibt es in anderen Städten, sei es Kopenhagen oder Amsterdam, natürlich eine ganz andere Infrastruktur. Und das Fahrradfahren gestaltet sich da auch viel entspannter.
Ja. Enge Räume, im Falle Stuttgart war die Ausgangsposition über viele Jahre klar. Die Straße gehört den Autofahrern und plötzlich wurden es immer mehr Radfahrern. Mhm. Und Autofahrer haben sich in ihrem Besitzstanddenken irgendwie beeinträchtigt gefühlt.
Ja, so kann man es sagen, ja. Autodominante Stadt, ja, und Ursprung des Automobils eigentlich, ne? Und logischerweise, ne, braucht es hier besonders viel Zeit und Geduld, ehe da ein Wandel, auch ein Wandel wirklich in den Köpfen von den Einwohnern eigentlich Einzug findet.
Was ist für einen Radfahrer im Zusammenhang mit Autos besonders gefährlich? Dichtes Auffahren, dichtes aneinander vorbeifahren?
Auf jeden Fall, die, ja, im Zweifel auch wenn es Hupen. Ja,
Hupen fand ich immer grässlich.
Ja, das suggeriert auch wieder so ein Aggressionspotenzial, ne, und macht eigentlich fast Angst. Also mir geht es so, wenn hinter mir einer anfängt zu hupen, weil ich an dem vorbeifahren durfte und man darf als Fahrradfahrer, wenn es da genügend Platz hat und an der Ampel es sich zurückstaut, dürfte ich als Fahrradfahrer gemächlich vorbeifahren. Und da kommen nicht alle Autofahrer mit klar. Ne?
Mhm. Was die Radfahrer angeht, da halten sich nach meiner Beobachtung auch nicht alle an die Regeln, was rote Ampeln angeht, auch was Abstände angeht.
Definitiv.
Wie sehen Sie es?
Absolut. Theoretisch müsste man das wahrscheinlich auch mehr sanktionieren, dass auch Fahrradfahrer sich da mehr dran halten, weil das wiederum schürt ja dieses Missverständnis und Aggressionspotenzial auch bei Autofahrern.
Mhm. Und dann irgendwie die freie Entscheidung des Radfahrers, mal fahre ich auf der Straße, dann wechsle ich auf den Gehweg.
Ja gut, das ist aber oftmals auch vielleicht zurückzuführen auf die mangelnde Infrastruktur, ne? Dass Fahrradwege dann im Nirvana enden und oder da ein Bordstein auf einmal ist oder ein Schild steht oder was weiß ich, eine Laterne im Weg ist. Also es gibt immer zwei Seiten.
Mhm. Und dann gibt es beispielsweise in den Schlossgartenanlagen, wo sich eigentlich Fußgänger und Radfahrer den Weg teilen müssen. Radfahrer, die richtig heftig heizen.
Auf die bin ich auch echt böse, muss ich sagen. Und das sind sogar gute Freunde von mir, die da lang heizen und ich denen jedes Mal den Kopf waschen muss, weil habe ich kein Verständnis für. Ja, dann muss ich entweder den Park wirklich umfahren, idealerweise, gerade wenn ich sportlich unterwegs sein will, als Rennradfahrer beispielsweise, ja, dann darf ich eben nicht durch Parkanlagen fahren.
Das Geld darf nicht mehr über Leben und Tod bestimmen. Das fordert Gerd Reuter. Der Facharzt für Radiologie übt nach seiner beruflichen Laufbahn harte Kritik am Gesundheitswesen. Und wer den Therapieempfehlungen der Mediziner rückhaltlos vertraue, der schade sich selbst häufiger, als dass es nützt. Am Dienstag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und da beantwortete Gerd Reuter viele Hörerfragen. Zum Beispiel, warum vor MRT oder CT fast immer eine Röntgenaufnahme gemacht wird.
Das ist eine sehr berechtigte Frage, denn es wird eigentlich eher noch so traditionell gemacht, dass man sagt, man macht erst mal eine Lungenaufnahme und dann später geht's weiter. Das heißt, erst mal die einfache und dann eine aufwendigere Maßnahme. Aber in vielen Situationen konnte ich das im Berufsleben immer feststellen, war es eigentlich klar, dass man ohnehin mehr wissen muss und dann hätte man sich gleich die Röntgenaufnahme sparen können.
Eine Hörerin möchte wissen, warum ihrer Einschätzung, ihrer Beobachtung nach, wenn man beispielsweise den Orthopäden wechselt, der sofort neue Röntgenaufnahmen macht und mit den alten Röntgenaufnahmen, die möglicherweise nur ein paar Monate alt sind, nicht zufrieden ist.
Ja, es hat halt auch immer finanzielle Gründe. Eine Aufnahme ist eine Abrechnungsposition nicht nur für einen Radiologen, sondern auch für die sogenannten Teilradiologen, Orthopäden, Internisten oder andere Dienstleister, die eine bestimmte Aufnahme abrechnen können.
Apropos Geld, Klaus Müller-Bechtugt aus Sinsheim schreibt, die Krankenkasse hat ihm eine Salbe oder die Erstattung einer Salbe für 20 Euro verweigert. Gleichzeitig hat sie die OP-Kosten für 40.000 Euro genehmigt.
Ja, das zeigt, dass in unserem Krankensystem ganz starke Lobbyinteressen vorhanden sind. Das sind einerseits die Krankenhäuser, die bei der Abrechnung eine erhebliche Rolle spielen. Dann natürlich auch die Ärzteschaft, die mitmischt. Und dann kommt es eben genau zu solchen Auswüchsen, dass eigentlich sehr teure, aufwendige, oft sogar unnötige Maßnahmen großzügig bezahlt werden. Auch zum Beispiel neue chirurgische Abteilungen eingerichtet werden und eine Abrechnungserlaubnis bekommen, obwohl sie gar nicht benötigt werden.
Ist es eigentlich schon immer so gewesen, dass Krankenhäuser Geld verdienen müssen, fragen einige SWR1-Hörerinnen und Hörer?
Ja, natürlich musste man auch Geld verdienen, aber wenn wir jetzt mal weit zurückgehen ins Mittelalter, da war das natürlich nicht mit Abrechnungssystemen, da waren sehr viele Dinge, liefen über eine karitative Schiene ab. Es wurde dann auch über Spenden von der Bevölkerung sehr viel Geld eingehoben, um das Ganze zu machen. Und man hat natürlich viel billiger gewirtschaftet als heute.
Ein Hörer möchte wissen, ob es tatsächlich so ist, dass Krankenhäuser dann am meisten Geld verdienen, wenn Patienten auf den Intensivstationen möglichst lange bleiben.
Ja, die Faktoren gibt's leider. Und zwar nicht grundsätzlich immer länger, sondern es gibt eben gewisse Zeitabschnitte, die definiert werden. Dass beispielsweise eine Beatmung auf der Intensivstation über eine gewisse Zeit wird bezahlt und es wird dann ab einem gewissen Zeitpunkt nochmal ein Zuschlag gemacht. Und Abrechnungskontrollen belegen leider, dass dann diese Zeiträume genau genutzt werden. Das heißt also, man geht noch in den nächsten Zeitraum, um den Zuschlag zu bekommen. Das heißt, ein Patient wird unnötig länger beatmet.
Laura Schmidt ist Diplom-Geografin. Sie stammt aus Augsburg und hat sich schon während ihres Studiums auf die Hochgebirgsforschung und die polaren Regionen spezialisiert. Sie ist zum einen gerne in den Bergen unterwegs, zum anderen in der Arktis. Im vergangenen Jahr verbrachte sie 4 Monate lang an Bord des Forschungsschiffs Polarstern mit dem Eisbrecher zum Nordpol. Wie sie dazu kam, das hat Laura Schmidt am Donnerstag in SWR1 Leute berichtet.
Ja, dazu gehört natürlich ganz viel Glück. Ich habe noch Kontakte zum Alfred-Wegener-Institut. Dort habe ich mal kurzzeitig gearbeitet und auch wahrscheinlich durch meine Tätigkeit als Tourguide in Grönland und Spitzbergen. Und ich habe mich einfach beworben. Mir hat ein Mitarbeiter vom Alfred-Wegener-Institut gesagt, Laura, im Logistikteam kann es sein, dass noch was frei wird. Bewirb dich doch mal, weil es ja mehrere Zeitabschnitte gibt.
Und es waren Wissenschaftler aus 20 Nationen dabei, hunderte Menschen, also ein riesiges Team. Wie können wir uns das ganze Set da vorstellen?
Also es ist ja unterteilt, die Expedition, in mehrere Zeitabschnitte. Jeder Zeitabschnitt hat wiederum andere Wissenschaftler von unterschiedlichsten Ländern. Und das ist schon sehr interessant. Also man wird sehr international geprägt. Also, und die Sprache ist natürlich auch Englisch. Ich sage jetzt mal, unser Zeitabschnitt war ja noch geprägt von der Corona-Situation. Alles stand auf der Kippe, hat Markus Rex ja auch schon mal erwähnt.
Der Leiter der Expedition, auch Sie kamen erstmal in Quarantäne, bis es dann für Sie losgehen konnte.
Ja, und unser Zeitabschnitt wurde auch als The Hugging Leg bezeichnet. Also wir haben uns immer schön umarmt, weil wir dann so froh waren, dass es dann doch stattgefunden hat. Und ich sage jetzt mal, die Atmosphäre, die ich dort mitgenommen habe, war wirklich geprägt von Teamarbeit und wirklich ein sehr, super gutes Team und wie eine Familie.
Und Sie hatten da eine ganz besondere Aufgabe. Sie waren nämlich Eisbärenwächterin. Wie wurden Sie auf diese Aufgabe vorbereitet?
Ja, also man ist natürlich schon vorbereitet durch seine vorherigen Tätigkeiten. Ja, man bringt Erfahrung mit. Man wurde aber natürlich auch vorbereitet durch das Alfred-Wegener-Institut. Es wurde ja ein eigenes Eisbärenkonzept entwickelt. Also man hat nochmal Schießtraining, man spricht nochmal über die diversesten Situationen, die auftreten können. Und also das ist eigentlich schon eine riesige Maßnahme, die dort betrieben wurde, um, sag jetzt mal, gefährlichen Situationen aus dem Weg zu gehen. Ja.
Wie sah denn Ihre Schicht da aus? Denn es war natürlich auch dunkel zu der Zeit und Sie waren irgendwo draußen. Oder wie war es für Sie, in dieser Situation Dienst zu haben?
Tatsächlich bei uns am Zeitabschnitt war es nicht dunkel. Wir hatten
schon mal eine bessere Voraussetzung.
Ja, genau. Das war die bessere Voraussetzung tatsächlich. Also wir hatten 24 Stunden Helligkeit, den Polartag. Aber ja, war natürlich auch schwierig, weil wir viel Nebel hatten. Ja, und dadurch sieht man nicht weit. Man kann nicht weit schauen. Man hat prinzipiell 3 Schichten und 3 verschiedene Stationen. Die eine Station ist auf der Brücke des Schiffs, der Polarstern, wo man den ganzen Überblick hat. Ja, man sieht, man ist höher, man sieht weiter und man koordiniert alle Teams, die auf dem Eis sind, steht in Kontakt. Und dann wiederum gibt es natürlich eine Schicht, dass man direkt draußen bei den Wissenschaftlern ist, vielleicht auch mal mithilft, aber immer schön die Gegend abscannt. Und dann auch am Heck, also der Polarstern, um quasi die Rückseite abzudecken.
Wie ist es, wenn eine Scholle in der Arktis plötzlich zerbricht und das Forscherteam ist gefangen im Eis? Laura Schmidt war bei der Arktis-Expedition Polarstern am Nordpol mit dabei, 4 Monate lang. Und wie sich dann dieser Moment anfühlte, als die Scholle zerbrach, das hat sie am Donnerstag in SWR1 Leute berichtet.
Eine Nacht vorher haben uns noch Eisbären besucht tatsächlich. Eine Mama mit 2 Kindern und die waren richtig laut, haben gebrüllt und waren super neugierig. Da dachten wir schon, war das ein Zeichen.
Weil die Natur ja meistens die Dinge vorher spürt.
Ja,
ne?
Das war, und man hat's auch gespürt, die Scholle ist am Zerbrechen. Also das war, man wusste es, dass die Scholle zerbricht. Es hat sich da quasi ein Crack gebildet, ja, das immer größer wurde, dieser Riss. Und dann ist die Scholle am nächsten Tag zerbrochen. Es war vorauszusehen und das Gefühl war geprägt von Emotionen, weil quasi eine Gewohnheit und eine Struktur zerbrochen ist, ja.
Und da waren ja auch sicherlich Messinstrumente. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, dadurch, dass man davon ausgegangen ist, eben hat man die meisten Messinstrumente schon vorher abgebaut, hat es quasi eigentlich tatsächlich in letzter Sekunde noch geschafft. Und dann ist die Scholle auch schon zerbrochen. Allerdings konnte man nicht alle Instrumente bergen. Viele waren mit GPS-Transpondern ausgestattet und die haben wir dann gesucht.
Also eine schwierige Aufgabe. Konnten Sie alles bergen am Ende?
Das meiste konnte man bergen. Also man hat dann quasi nicht mehr nach Eisbären Ausschau gehalten, sondern nach Instrumenten von der Brücke der Polarstern aus. Und die Polarstern ist quasi den Signalen dieser GPS-Transponder nachgefahren. Und dann hat man natürlich durch den Nebel geschaut und von irgendwelchen Restschöllchen diese Messgeräte rausschauen. Und dann musste man diese bergen, ja. Und da geht es auch um viel Geld.
Das klingt nach einer sehr extremen Situation. War das, wenn Sie sich diese 4 Monate gerade noch mal durch den Kopf gehen lassen, war das somit die dramatischste Situation oder welches Ereignis kommt in deinen Kopf?
Die dramatischste Situation, die persönliche dramatischste Situation, oder?
Gerne, wenn es dir geht.
Die dramatischste Situation persönlich war, als die Scholle zerbrochen ist, weil ich wusste, jetzt kann ich nicht mehr raus.
Gefangen im Eis.
Genau. Und man ist ja doch ein Bewegungsjunkie und man hat sich so an seine Struktur gewöhnt. Der Mensch braucht Strukturen. Und auch wenn es eine sehr ungewöhnliche Aufgabe war, war es ja dennoch ähnlich. Man hatte ja seinen Schedule, also seine Schichten auf dem Eis oder auf der Brücke.
Den und üblichen Tagesablauf, ja.
Das braucht der Mensch und das hat man da, habe ich persönlich schon gespürt. Und das war für mich schlimm, weil man wieder so eine Heimat verlassen musste.
Und dennoch gehen Sie in vielen Expeditionen an Ihre persönlichen Grenzen. Wo ist für Sie jeweils auch der Reiz daran?
Der Reiz ist der, dass ich finde, man lernt natürlich hinterher, ist die Entscheidung gut gewesen, dass ich an meine Grenze gegangen bin oder nicht. Aber nur so kann man über sich herauswachsen, vielleicht auch im Alltagsleben entspannter an manche Dinge rangehen. Man muss natürlich aufpassen, wenn man immer wieder zurückkommt, dass man, also es dauert, bis man wieder in der anderen Realität ankommt. Ja, also da muss man schon, es dauert immer. Aber ich finde, dass der Mensch viel mehr kann, aber heutzutage traut man sich vielleicht nicht mehr so viel zu. Und ich denke, gerade bei solchen Geschichten wird man da auf die Probe gestellt und kann sich auch beweisen, weil man es kann.
In Jackpot war Thomas Leubel diese Woche im Ersten zu sehen. Ein Thriller, in dem er einen kriminellen Geldeintreiber und Killer spielt. Ob Tatort, Toni Erdmann oder Theaterbühnen, Thomas Leubel ist ein vielseitiger Schauspieler. Am Mittwoch war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und da sagte Thomas Leubel über die Schwierigkeit, extrem lange Texte auswendig zu lernen.
Bei jeder Arbeit ist dieses Problem ja da. Es ist mühsam und gleichzeitig die Grundvoraussetzung, bevor man in Proben oder in so einen Dreh gehen darf.
Tun Sie sich, wenn ich fragen darf, schwer oder eher leichter beim Textlernen?
Das ist total unterschiedlich. Also es gibt Rollen, die gehen wahnsinnig schwer. Also ich habe zum Beispiel einen großen Jelinek-Abend in Köln gemacht mit Karin Bayer. Da gab es so einen Anfangsmonolog, den die Karin Bayer mir dann sozusagen in die Hände gab, vor dem Vorhang noch, bevor das Ding eigentlich losging. Das war so 20 Minuten Jelinek-Text. Fantastisch komponierte Sprache, wunderbar. Aber psychologisch konnte man da an nichts letztlich anknüpfen. Ne? Das war letztlich, das sozusagen in der richtigen Abfolge der Sätze zu lernen, war sehr, sehr schwer.
Aber Sie haben es geschafft.
Ich habe es geschafft, ja. Und das war jedes Mal so ein Parforce-Ritt. Und diese Überforderung der Gedächtnisleistung ist dann auch ein Teil der Figur wahrscheinlich geworden da am Anfang. Also, ja. Aber es gibt ganz tolle Sachen, also so wie Josef Beuys immer sagte, ich denke sowieso mit dem Knie. Ich finde ja, dass Gedächtnis gerade für so Rollen sich oft in dem Körper abspeichert. Ja. Also dieses Phänomen, das werden viele Theaterschauspieler kennen, kurz vorm Auftritt, du musst jetzt auftreten, wie ist der erste Satz?
Ja.
Und du gehst auf die Bühne oder durch die Türe oder was auch immer da jetzt gebaut ist, du gehst diese Schritte, siehst genau diese Abläufe und hast diese Bewegung wieder im Körper und es
funktioniert.
Es läuft.
Sind Sie schon mal, beim Textlernen gescheitert?
Nee, also letztlich kam es immer zu einer Premiere oder auch beim Drehen oder so. Also ich habe verschiedenste Techniken, wie ich mir Texte aneigne. Entweder schreibe ich es ab ganz oft. Ich memoriere es vom Zettel weg, aber ich nehme es mir sehr, sehr gerne auf und höre mir die Texte an, auch die, natürlich die anderen Texte, die Stichworte und so weiter und so fort.
Wie kriegen Sie einen Text, den Sie nicht mehr brauchen, aus dem Kopf raus?
Wahrscheinlich haben Sie schon mehrere Neurowissenschaftler hier interviewt, die werden Ihnen das viel besser erklären können, aber es gibt ja dieses Phänomen, dass die Texte, wo man sagt, okay, diese Produktion ist abgespielt, dann vergisst das Hirn das.
Weil man es nicht mehr braucht.
Ich habe ja lange Jahre Repertoire gespielt, also in München vor allen Dingen auch, also über Jahre hinweg Stücke gespielt, mit vielen Pausen dann auch dazwischen.
Aha.
Da weiß das Hirn, das brauche ich noch, das ist noch da. Das ist dann am Anfang stolpert es vielleicht nochmal so ein bisschen und dann ist das aber wieder sehr, sehr geläufig. Und kriegt sogar so ein schönes Sediment. Also es gibt so eine schöne Patina eventuell, also wo sich Stücke auch verändern, selbstverständlicher werden oder so. Texte geläufiger werden durch dieses Ablagern und wieder hochholen. Das ist nachweisbar ein Phänomen, bestimmte Sachen, auf die man sich fokussieren kann. Ist aber wahnsinnig interessant, unglaublich spannendes Thema.
Schauspieler Thomas Leubel ist in Fernseh- und Theaterrollen zu sehen. Diese Woche war er im ersten im Thriller Jackpot als fieser Killer im Einsatz. In SWRs Leute im Gespräch mit Wolfgang Heim erzählte er von einer Veranstaltung, die Thomas Leubel mal mit dem damaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola im Münchner Literaturhaus hatte.
Es war fantastisch, also es war aufregend natürlich, es war ein irrer Hype. Vorher schon. Ich mache häufiger Lesungen im Literaturhaus. Wenn es dann auch mal wieder erlaubt wäre, wäre es toll. In dem Fall haben wir damals schon gestreamt, weil so viel Zuschauerandrang war, dass der große Saal im Literaturhaus natürlich sofort ausverkauft war und gesteckt voll war. Und seine gewisse Entourage war auch dabei, sein Konditionstrainer und so. Das ist ja immer, die sind ja immer mit so ganzen Teams unterwegs, solche Leute. Fantastische Begegnung, unglaubliche Ausstrahlung dieser Pep Guardiola, der aber eben eine enge Freundschaft mit einem sehr wichtigen katalanischen Dichter hatte aus seiner Barcelona-Zeit. Und es gibt auch ein Gedichtband, der ihm gewidmet ist und seiner Frau. Also ein sehr belesener Fußballtrainer. Und ich bin ja immer noch der Überzeugung, der hat deshalb so eine Bedeutung im Fußball bekommen, weil er so literarisch auch gebildet ist.
Das ist eine spannende Kombination.
Es ist irre. Der hat das aber, glaube ich, selber, da gibt es sicher Interviews, die man da nachlesen kann. Er hat das selber auch mal gesagt. Er meinte, es muss noch was anderes geben neben diesem, weil der ist manisch, was den Fußball angeht. Aber ich muss sagen, als wir da in die Vorbereitung kamen, und wir so besprechen mussten, also welche Sachen lesen wir jetzt und so. Ja. Ich hatte mehrere Sachen vorbereitet. Ja. Er las es auf Katalan, ich auf Deutsch.
Aha.
Und er hat dann wie eben ein Welttrainer gesagt, dann lesen wir das und dann lesen wir das und dann lesen wir das. Und war aber trotzdem, auch während der Lesung, hat er immer so super, 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 super. War immer so sein, das kann man glaube ich, weiß nicht, ob es das noch gibt. Das wurde ja damals eben gestreamt, weil so viele Leute das sehen wollten. Ich war da echt sehr aufgeregt, muss ich sagen.
Wobei Ihre fußballerische Präferenz ja eine ganz andere ist. Sie sind Fan von Borussia Mönchengladbach.
Ja, aber es ist ja Länderspielpause, das kann man ja auf jeden Fall sagen.
Ja, ne? Da hat man auch ein bisschen Zeit.
Da ist vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ich schätze aber Max Eberl als sehr besonnenen Sportdirektor ein. Mhm. Und er hat das in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut gemacht. Auch Rose war eine gute Wahl. Darf man nicht anders sagen. Es ist jetzt irgendwie schlecht gelaufen.
Aber es ist doch irgendwie auch deprimierend, ja. Da ist einer Trainer bei Borussia Mönchengladbach, hat sehr viel Erfolg. Und dann gibt es einen Verein, der auch mit Borussia anfängt, der einfach eine Nummer größer ist und dann wechselt man.
Ja, hat ja auch schon Reus weggekauft und so weiter. Ne? Also es gibt ja diese Phänomene, gibt es ja. Mein Bruder hat immer noch die Dauerkarte, hat auch immer eine noch für mich in petto. Wenn ich denn mal da wäre, wäre das schön, würde ich auch das neue Stadion häufiger frequentieren können. Wir waren früher häufiger mal im Bökelberg natürlich. Ja. Ich bin ja schon sehr lange, lebe ich in München und war auch häufiger da mal in dieser, auch in der neuen Arena dann.
Mhm. In München.
In München.
Ja. Die alte Anhänglichkeit bleibt?
Die bleibt, das ist ja bei Fußball so. Ne? Das wird Ihnen niemand anders erzählen. Das ist die Heimat, das ist so ein bisschen meine Nostalgie. Aber ich gehe auch nicht in Sack und Asche, wenn sie dann verlieren oder der Trainer macht diesen Fehler und geht zu Borussia Dortmund.
Benedikt Savoie bekam von Emmanuel Macron den Auftrag, einen Bericht über die Beutekunst der Kolonialzeit zu erstellen. Die Professorin für Kunstgeschichte plädiert dafür, die Sammlungen an die Ursprungsländer zurückzugeben. Ein Thema, was immer mehr Museen beschäftigt. Am Freitag berichtete Professor Benedikt Savoie in SWR1 Leute, worum es ihr dabei geht.
Also die Gerechtigkeit ist natürlich das übergeordnete Ziel, aber mir geht es immer um Transparenz, um die historischen Fakten, die mit der Geschichte der Sammlung zusammenhängen. Und für mich bleibt und wird wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende das Allerwichtigste die Transparenz bleiben. Also, dass die Museumsbesucherinnen und Besucher, Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, wenn sie ins Museum gehen und ihre Freude an den Gegenständen haben, was ja legitim ist, man darf, dass sie aber wissen, wie der Preis der Freude ist. Also, dass man auch die andere Seite der Medaille
hat bekommt. Sich da der Museumsbesucher an sich, den es so gar nicht gibt, aber hat sich da vielleicht etwas an der Perspektive der Besucher verändert, weil eine Herkunft vielleicht früher gar nicht so relevant war? Kann das sein?
Was ich beobachten kann an der Universität, wo ich lehre, ich werde ja immer älter, aber mein Gegenüber bleibt immer 20 Jahre alt. Und wenn man mit 20-Jährigen von heute ins Museum geht oder gehen konnte und hoffentlich bald wieder gehen kann, kommt die Frage sofort auf. Die Frage der, woher kommt das? Und ich glaube, diese Jünger, und das war vor 10 Jahren bei 20-Jährigen nicht so. Ich glaube, die aktuelle Generation ist aufgewachsen mit Handys in der Tasche und mit diesem absoluten Gefühl, dass man vernetzt global ist. Und genauso wie sie wissen wollen, woher ihre Möbel kommen oder ihre Klamotten oder ihr Kaffee in der Cafeteria an jeder Uni steht, woher die Sachen kommen, genauso wollen sie auch wissen, wie ihr kultureller Konsum zustande gekommen ist. Und das ist, glaube ich, neu und auch normal. Der kulturelle Konsum, der Begriff ist ein bisschen schräg und krass, aber ist auch eine Form des Konsums, das Folgen hat. Die Objekte sind nicht mit einem Hubschrauber mal gekommen in die Museen.
Jetzt nur mal ganz platt gesagt, wenn es dann vielleicht mehr Ausstellungen gibt, in denen weniger was direkt zum Anschauen ist, sondern viel mehr zum Lesen, wie es jetzt aktuell der Fall ist im Lindenmuseum, verliert dann eine Ausstellung womöglich an Attraktivität?
Nein, erstens kann man diese Texte mittlerweile mit QR-Codes und was weiß ich sehr gut verstecken. Also man könnte auch ein einziges Objekt in einem großen Raum haben, toll beleuchtet etc., was weiß ich, also mit museografischen Mitteln von heute. Und dann ein Mini-QR-Code, das würde man mit seinem Telefon scannen, wenn man möchte. Wenn man es nicht wissen will, egal, aber dass man die Möglichkeit hat und dann könnten tausende Seiten von Text oder was weiß ich, die Rückseiten der Objekte, etwas zu ihrer Geschichte etc. stehen. Und ich höre ein bisschen, dass Sie diese zu vielen Texte im Lindenmuseum jetzt...
Das hat mich überrascht, weil die Erwartungshaltung tatsächlich häufig noch eine andere ist.
Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass es eine Zwischenetappe ist. Wir sind im Jahr 5 der Aufarbeitung sozusagen. Lindenmuseum hat etwa 2015 sehr früh damit angefangen. Das ist wenig Zeit. 95 Jahre lang bis dahin hatten alle Museen drauf gesessen und gar nicht erzählt, woher sie kommen. Und jetzt gibt es eben diese Versuche, vielleicht ein bisschen textlastig, aber nächstes Mal ist das anders. Davon bin ich total überzeugt.
Bénédicte Savoie ist Professorin für Kunstgeschichte der Moderne und lehrt in Berlin und Paris. Sie kam über die Germanistik zur Kolonialgeschichte und jetzt macht sie sich dafür stark, dass Beutekunst an die Ursprungsländer zurückgegeben wird. In SWRs Leute beschrieb sie am Freitag, wie sie von der Germanistik zur Kolonialzeit kam. Bénédicte Savoie.
Ich habe Germanistik studiert in Frankreich. Das bedeutet deutsche Literatur, aber auch sogenannte Landeskunde. So hieß es damals und ich glaube weiterhin so. Und das heißt, ein großer Anteil in diesem Studium hatte mit der Geschichte Deutschlands zu tun oder mit der Kunst oder mit Musik etc., mit sozialen Fragen. Und ich habe sehr, sehr früh mich für das 19. Jahrhundert interessiert. Meine erste wissenschaftliche Arbeit ging über den Maler Anselm Kiefer, der sich ja damals sehr auseinandergesetzt hat mit den sogenannten, so nennt er sie, deutschen Geisteshelden, mit dem Rhein, mit so deutschen Mythen des 19. Jahrhunderts. Und so bin ich in die Geschichte gekommen. Und wenn man im 19. Jahrhundert zu Hause ist, dann ist die Kolonialzeit nicht mehr sehr weit. Und das kam einfach dadurch. Und weil Museen als Forschungsgegenstand, Museen sozusagen die sichtbarsten Denkmäler dieser Vergangenheit sind. Im Herzen unserer Städte ist das Ergebnis dieser Gewalt, ob das innerhalb von Europa war mit Napoleon oder von Europa in der Welt. Und deshalb ist es gar nicht so abwegig.
Und dennoch klingt es ja erstmal ganz ungewöhnlich, von Germanistik dann auch zur Kunstgeschichte zu kommen. Was hat Sie dann daran so sehr gepackt?
Vielleicht die Art und Weise, wie Geschichte auch in Bildern sich verstehen lässt, sich ablesen lässt, sich anpacken lässt in Bildern und Objekten. Also die Vergangenheit ist in Texten überliefert, ganz klar, ist in Gebäuden überliefert, aber sie ist eben in Gegenständen überliefert und ich finde es sehr reizvoll, diese Gegenstände als historische Zeugnisse zu sehen. Und die Art der Kunstgeschichte, die ich mache, ist jetzt nicht die Kunstgeschichte, die erklärt, wie die Farben sind oder wie die Materialität ist. Das ist extrem wichtig. Was ich mache, ist eher eine Kulturgeschichte der Kunst, nämlich warum finden Leute so etwas toll? Wie studiert man früher Kunst? Warum gibt es das Bedürfnis, sich die Kunst der anderen anzueignen? Also es ist ein bisschen am Rande der Kunstgeschichte.
Und wo Sie gerade angesprochen haben, wie Bilder Geschichten erzählen. Sie waren 1988, 89 Austauschschülerin aus Paris in Berlin für ein Jahr dort. Gibt es so ein Bild, was für diese Zeit in Ihrem Kopf hängen geblieben ist, womit Sie es zusammenfassen könnten?
Ich war 16 Jahre alt, Berlin war noch geteilt und es gibt unfassbar viele Bilder, die mir haften geblieben sind. Aber das erste Bild ist, glaube ich, auch das erste, was ich überhaupt am ersten Tag erlebt habe. Ich war im Stadtteil Langwitz bei einer wunderbaren Familie Berg zu Hause und ging auf die Straße und traf ein Schauspieler, den ich zuvor, ein Jahr zuvor oder ein halbes Jahr zuvor, in meinem Lieblingsfilm von damals als Jugendliche gesehen hatte, nämlich Der Himmel über Berlin von Wim Wenders. Das war in Paris, Les Ailes du Désir heißt das, also die Flügel der Begierde. Und das war der Film, den Jugendliche fertig gemacht haben, begeistert haben. Und ich gehe in Berlin, in diesem Stadtteil West-Berlin, Süd, spazieren mit meinem Fahrrad, was die Familie mir ausgeliehen hatte, ein rotes, schönes Holländerrad und sehe Otto Sander. Ein Engel aus dem Himmel über Berlin. Und dann wusste ich, Berlin ist die Stadt der Engel.
Eins gehört. SWR 1.